Willkommen zu den Gleichmutproben, deinem Podcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Ich bin Leander Greitemann und heute mit schlechtem Internet am Start. Das ist der zweite Anlauf und ich bin mal gespannt, ob es jetzt überhaupt klappt. Ich mache den Podcast aber nicht alleine, sondern mit meinem Freund und Kollegen.
Der Mann mit dem Glasfaserkabel, Alexander Metzler, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Erfahrung, ne, aus eigener Erfahrung oder aus erster Hand, je nachdem. Und ich bin mal gespannt, wie wir mit den Widrigkeiten, die sich uns jetzt hier so darstellen, wie wir mit denen mit viel Gleichmut umgehen können, indem wir uns vielleicht irgendwie zu spät hören oder auf Witze nicht reagieren, die der andere macht, weil sie gar nicht bei uns ankommen. Mal gespannt, das wird ein wilder Ritt.
Ja, absolut. Alternativ kann man immer noch auf Paralleltelefonie, Oldschool, wir können jetzt Festnetz anschließen, die Landleitung benutzen, eine Telefonlawine starten. Mit Justus Jonas an der Spitze. Irgendwie finden wir zueinander. Jeder ruft drei Freunde an und die rufen alle auch drei Freunde an und dann finden wir zueinander.
Dann sind das 15, wenn jeder nochmal so sind das 35 und dann schon weit über 100.
Ja, geil. Beste Leben. Naja, ich habe das Gefühl, gerade geht's ganz gut. Wir wollen nicht über kränkelnde Verbindungen sprechen heute, im Sinne von Internetleitungen, sondern über den Umgang mit Krankheit und als Aufhänger vielleicht so ein ganz konkretes Thema. Meine Krankheit, kann man sagen, nehmen, aber was heißt meine? Eine Krankheit, die ich habe. Ich habe das noch nie so genannt, aber man könnte, ich glaube, es ist eine Krankheit auf eine Art.
Naja, zumindest so eine Beeinflussung,
Ist ein Leiden, weil wir da auch mal Zuschrift bekommen haben von einer Hörerin, wo ich das mal in so ein paar Sätzen, habe ich da schon mal drüber gesprochen. Aber die hat gesagt, ach Leander, das wäre doch schön, es gibt doch mehrere Leute, die das haben. Und deinen Umgang damit nochmal zu beschreiben. Und dann können wir das auch nochmal auf eine allgemeine Ebene heben. Und das für alle, die selber irgendwelche Sachen haben, kann man das auch stellvertretend für jede Form von anderen Krankheiten oder Umgang mit diesen sehen. Wir werden bestimmt ein bisschen über Schulmedizin sprechen, über alternative Medizin und das ganze Thema mal so aufdröseln. Es geht, in meinem Fall geht es um Schlafapnoe und die Behandlung dieser mit dem CPAP-Gerät. Ist auch witzig, sobald man da in diesem Team ist, sieht man das ganz anders, weil diese Täschchen sehen alle relativ gleich aus und am Flughafen haben die Leute, die damit fliegen, haben immer diese Tasche dabei, weil das ist ein medizinisches Gerät, das darfst du extra mit an Bord nehmen. Also das ist ein echtes Privileg, dieses Extra-Täschchen zu haben. Und da erkennen sich die Leute mit Schlafapnoe und nicken sich zu. Also ich mache das zumindest. Wie so Motorradfahrer oder Busfahrer, witzig, die auf der Landstraße aneinander vorbeifahren und sind so einmal Finger zeigen, ist es, erkennt man sich, Wissende erkennen sich, ich habe es vorher nicht gesehen, an diesem Täschchen sagen, ach, da hat noch jemand ein CPAP-Gerät. Und die Begeisterung dafür ist allerdings sehr unterschiedlich. Ich habe keine aktuellen Zahlen da. Ich weiß aber von dem medizinischen Personal, mit dem ich im Austausch bin, dass ganz viele diese Behandlung abbrechen. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Gründe. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Grund sein kann auch die Haltung gegenüber diesem Gerät. Also wie begegne ich diesem Gerät und sehe ich das als Fluch oder Segen? Und das ist, glaube ich, stellvertretend für viele andere Dinge im Leben, nicht nur Krankheit, sondern alles, was uns widerfährt, wo es verschiedene Blickwinkel drauf gibt, wo ich ja gerade auch von dem berühmten Autor Alexander Metzler ein Probekapitel gelesen habe, gestern erst, dass unser Verstand vielleicht dazu neigt, dich auf das Negative zu fokussieren und zu sagen, ach Mann, jetzt habe ich so ein extra Gerät, mit dem muss ich da rumfliegen. Das war so schön, als ich mich nachts einfach ins Bett legen konnte. Und als jetzt das, keine Ahnung, ganz aktuell ist meine Nase entzündet, das ist mit CPAP-Gerät doppelt blöd, weil dieses Luftkissen sitzt halt unter der Nase und das reibt dann da dran. Also und dann abends, ich muss jetzt dann so Wege finden, wie das nicht so reibt oder wie irgendwelche Cremen finden. Und da kann man sagen, oh, das ist so scheiße. Warum? Wenn ich nicht dieses Gerät hätte, das wäre so toll. Und es ist aber das ist in Ordnung, wenn man diese Gedanken hat und die kommen auch einfach, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber die Frage ist, wie man denen begegnet, weil es ist ja ein absoluter Schwachsinnsgedanke, zu sagen, also andersrum, ich denke dann eher, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und eher, also ich denke eher, was ein Riesengeschenk, dass es dieses Gerät gibt. Es ist so geil. Ich bin der Schulmedizin und das auch in diesem, gerade in diesem Kontext von auch den Szenen, in denen wir uns so bewegen, gibt es ja so ganz viel Schulmedizin-Bashing und das ist alles das Böse und die wollen alle nur Geld machen, verkaufen dabei Edelsteine für 250 Euro und werfen der Schulmedizin reine Geldmacher vor, finde ich, ist genau mein Humor. Auf jeden Fall, alle wollen die nur Geld machen und das ist nur, ach, ist auch alles Quatsch und das funktioniert nicht. Und ich bin so, und es gibt auch tolle alternative Sichtweisen und kann man auch alles mitnutzen, Naturheilkunde, wunderbar. Aber ohne dieses Gerät würde ich weiterhin, ich schlafe so viel besser. Ich habe das jetzt 1,5 Jahre und habe eine einzige Nacht mal das nicht gehabt, weil ich mein Stromkabel vergessen habe. Und da habe ich extra, als meine Mom liebenswerterweise an dem Tag, weil ich im Westerwald war und ein Seminar hatte, ist an dem Tag nach Koblenz gefahren, um mir ein neues Kabel zu kaufen, damit ich nur eine Nacht ohne dieses Gerät schlafen muss, weil das für mich das Wichtigste überhaupt ist. Ich liebe dieses Gerät, auch wenn es viele Einschränkungen bedeutet, aber es ist 10-mal geiler mit diesen Einschränkungen und diesem Gerät als die Alternative, nachts aufzuwachen mit einem Puls von 160, zu wissen, dass ich nicht erholsam schlafe. Man denkt ja auch immer, was ist mit der Partnerin oder dem Partner? Ist das nicht auch total unsexy? Oder ist das nicht total blöd? Muss man da nicht in getrennte Schlafzimmer? Wenn man dann in getrennten Schlafzimmern schläft, ist auch ein Stigma, viele zufriedene Partnerschaften, da schlafen die Leute auch einfach für einen guten Schlaf in getrennten Betten. Ist nichts Verwerfliches. Aber bei uns ist eher das Gegenteil. Ohne dieses Gerät habe ich halt saulaut geschnarcht, weil halt meine Luft, weil die Luftatemwege ja zugegangen sind. Und das hat mir immer mega leid getan und war mir auch immer peinlich auf eine Art. Also ich wurde auch gerade, wenn früher bei Übernachtungen viele zusammengeschlafen haben, habe ich dann immer geschnarcht und wurde dann am nächsten Tag auch immer dafür verarscht, gehänselt und beleidigt und alle waren verärgert, weil sie nicht schlafen konnten. Und ich so, ey, was soll ich denn machen? Ich kann nichts tun, Leute. So, und es war mir dann irgendwann so richtig unangenehm, mit anderen Leuten in einem Raum zu schlafen. Und mit diesem Gerät schnarche ich halt fast gar nicht mehr. Das macht zwar manchmal ein Geräusch, aber es ist viel leiser als mein Schnarchen. Also wir können jetzt viel besser in einem Raum schlafen als vorher. Vor allem muss Bella sich keine Sorgen machen. Und die hat nämlich vorher immer so gehört, atmet er noch, atmet. Oh nee, weil sie hat das ja auch mitbekommen damals, dass ich halt einfach mitten in der Nacht aufhöre zu atmen und dann einfach. Und irgendwann dann. Und das ist halt, du hast dann so eine niedrige Sauerstoffsättigung, das ist für das gesamte System scheiße, du stirbst früher, alle möglichen Krankheiten haben eine höhere Chance, weil du einfach nicht so erholsam schläfst. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wie das diagnostiziert wurde in einem Schlaflabor mit 1000 Kabeln, die dann genau gucken, welche, oder nachts bei sich zu Hause mit Geräten dran. Das wurde alles über Jahrzehnte von intelligenten Forschenden auf verschiedensten Gebieten, Elektrotechnik, keine Ahnung, wer da alles mitspielt, bis dann so ein CPAP-Gerät steht und perfektioniert ist. Und das ist ein riesiges Geschenk und Privileg, in einer Welt leben zu dürfen, wo es sowas gibt, wo es Elektrizität gibt, wo es Ärzte gibt, die es diagnostizieren, wo ich dieses Gerät nutzen darf und dadurch wahrscheinlich 10 Jahre Leben geschenkt bekomme oder keine Ahnung was. Und vor allem jede Menge Lebensqualität am Ende, weil meine Nächte vorher waren echt schlecht. Und ja, ich wache auch immer noch ab und zu wegen dem CPAP-Gerät auf, da sitzt die Maske nicht richtig, da kommt irgendwie die Luft in die Augen oder es wird laut oder keine Ahnung was. Aber im Vergleich zu der Alternative, und das ist der Richtige da, was ist die Alternative? Das Gehirn denkt so schnell, ja, aber ich hätte gerne gar keine Schlafapnoe. Ja, das ist aber Quatsch. Das ist, also der Gedanke, das ist keine echte Option. Und ich finde, das ist so ein gutes Learning allgemein im Leben, aber vor allem in Krankheiten, nicht zu vergleichen mit einer Märchenwelt, wo du sagst, ich würde aber gerne fliegen können. Ja, verstehe ich. Ich würde auch gerne fliegen können. Aber wir sind halt Menschen. Wir können nicht fliegen. Also wir können uns in den Flieger setzen. Das ist eine Option. Aber so wie du im Traum durch, ist genauso realistisch zu sagen, ich wäre doch viel lieber, hätte ich keinen Schlafapnoe. Bro, hast du aber. So. Und was jetzt? So, was ist die Option? Ja, dann ist ja viel geiler. Und wenn du am Ende entscheidest, für mich ist es geiler ohne CPAP, ist ja auch in Ordnung. Aber dieser Gedanke von, zu vergleichen mit einer Sache, die gar nicht zur Wahl steht, das führt einen sofort ins Unglück. Ja, aber ich hätte gern, dass es gerade nicht regnet. Ja, so, dann puste doll und guck, was passiert. Aber wahrscheinlich wird sich nichts dran ändern, dass diese Regenwolke sich gerade über dir ergießt. Und eher dann zu sagen, guck doch mal, in Summe hast du ja jetzt das CPAP-Gerät. Das ist doch viel geiler als ohne. Und dass es du irgendwann mal keins hattest, ist ja okay, aber das ist nicht in deiner Lebensrealität vorgesehen. Dafür hast du ganz andere Sachen nicht, womit andere wiederum strugglen. Dafür hast du ganz viele andere Sachen, für die du dankbar sein kannst und über die du dich freuen kannst, die andere nicht haben. Und so gelingt es mir auf jeden Fall, viel mehr den Frieden zu haben, auch mit so einer medizinischen Kondition oder mit dem Umgang mit so etwas, indem ich halt nicht mit einem abstrakten Zustand, der nicht realistisch ist, mich vergleiche, sondern mit einer, welche Optionen habe ich? Will ich 10 Jahre früher sterben und laut schnarchen, schlecht schlafen? Oder will ich so eine nervige Maske haben und vielleicht mal ein paar Monate mich da erstmal drauf eingrooven, verschiedene Sachen probieren, dem nochmal eine Chance geben? Was will ich? Was sind die realistischen Optionen?
Für die Menschen wie mich, die jetzt nicht in der Schlafapnoe-Community sind, können wir da vielleicht noch mal kurz erklären. Also Schlafapnoe, ich sag mal das, was ich weiß, ne? Also du hast schon erwähnt, lautes Schnarchen und vor allen Dingen aber auch diese Atemaussetzer, die ziemlich krass sind. Also man, ich glaube, wenn man als Betroffener schläft, hat man lange Phasen, in denen man dann nicht atmet und dann quasi so auf den letzten Zug Luft holt. Ist das richtig, was ich sage?
Also es gibt, ich bin jetzt natürlich auch kein absoluter Experte, es gibt zwei verschiedene Arten von Schlafapnoe. Einmal, dass es vom Gehirn aus das Atem ausgesetzt wird, dass einfach die Information irgendwo aus den automatischen Hirnregionen nicht gesendet wird zu atmen und dadurch man das Atmen wie vergisst unterbewusst nachts. Und dann irgendwann kickt halt der Überlebensreflex, also dass man da erstickt, ist jetzt passiert nicht, weil dieser Überlebensreflex ja so stark ist, dass man auch unter Wasser dann Luft irgendwann Wasser atmet. So stark ist dieser Reflex, der lässt sich nicht unterbinden. Und der andere ist, dass halt irgendwie die Anatomie so ist, dass die Atemwege zugehen. Und das ist bei mir der Fall. Das ist häufig auch bei Menschen, die ganz viel Körpervolumen haben, sowohl auch krasse Bodybuilder kriegen das auch ganz oft, weil einfach zu viel Muskeln dann hier am Hals und überall sind. Aber auch, wenn man viel Fett hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Und bei mir ist es auch einfach was Anatomisches. Ich habe keins von beidem so wirklich. Wo dann einfach irgendwann die Zunge oder irgendwas passiert und macht halt, rutscht nach hinten. Das passiert bei mir wahrscheinlich. Und die macht dann irgendwann die Atemwege zu und dann kriegst du halt keine Luft mehr. Und dieses CPAP-Gerät hat halt einen dauernden, so einen leichten Luftdruck über die Maske und das kriegt mit, wenn die Atmung flacher wird und dann erhöht es den Luftdruck und über die Luft hält das dann die Atemwege offen, die sonst ineinander kollabieren würden. Also die drückt sozusagen mit Luftdruck, hält die weiterhin die Atemwege offen.
Deswegen
im besten Fall, klappt natürlich auch nicht immer. Ja.
Und die Maske hängt wahrscheinlich an einem Schlauch. Die Luft muss ja transportiert werden. Der Schlauch hängt dann an einem Gerät, was mit Strom versorgt wird und was diesen Luftdruck eben dann erzeugt.
Genau. Und auch jede Nacht misst. Also man kann dann auch gucken, was hat man für einen Wert, wie viele Atemaussetzer hatte man noch. Und da ist halt so dieser AHI-Wert ist entscheidend. Und das ist im Prinzip so die größeren Aussetzer pro Stunde. Und da hatte ich unbehandelt so einen Wert über 20, was relativ stark ist. Also alles über 5 ist auffällig und sollte man sich angucken. Und jetzt bin ich meistens so zwischen 1 und 3 eigentlich jede Nacht.
Und das heißt, du kannst auf dem Rücken liegen und wahrscheinlich noch auf der Seite liegen. Bauch liegen ist wahrscheinlich schwierig mit so einer Maske, ne?
Ja, Bauch, wenn man den Kopf dann ja zur Seite dreht, also ich glaube, es liegt ja, gibt es Leute, die auf dem Bauch schlafen und die Nase so ins Kissen drücken? Gibt es das?
Also das gibt's nicht, bestimmt, aber man alles, hat aber ich. Den Kopf wahrscheinlich so seitlich würde man haben, ne?
Ja, das wäre wahrscheinlich, würde die Maske eventuell ein bisschen verrücken, je nachdem, wie die sitzt. Und es gibt natürlich auch ganz verschiedene Maskenarten. ist es theoretisch schon möglich. Also ich schlafe schon auch auf der Seite und auf dem Rücken. Und auf der Seite ist es dann zum Teil auch so ein bisschen auf der Maske. Und ist genauso, wie du sagst, man hat so einen Schlauch und dann findet man sich natürlich ein, findet dann seine Einstellung. Keine Ahnung, ob das auf Dauer bei mir auch so ist. Ich habe die relativ feste, deswegen auch diese Reibung an der Nase, weil ich sonst zu viel Luft austritt. Aber da, ja, habe demnächst auch nochmal wieder einen Nachuntersuchungstermin und dann guckt man auch nochmal gemeinsam auf die Werte und dann kann ich nochmal darüber sprechen. Kann auch alle möglichen Nebenwirkungen haben, ne? Je nachdem, was man für eine Maske trägt, kann das auch das Gesicht ein bisschen verformen oder also ja, das sind spannende Geschichten, die da passieren können.
Magst du deine Kamera mal ein Stück runter machen? Ich glaube, entweder ist die hochgegangen oder du bist sehr weit runtergerutscht. Ich habe das Gefühl, ich sehe gleich nur noch deine Stirn.
Ja, das ist eine gute
Ja,
Idee.
Mann,
Ich glaube,
da
ich habe
ist
mich hier so
er.
ein bisschen mehr
Da ist er.
reingeflezt.
Ja, das kann sein. Ja. Ja, und wie ist das dann? Man geht zum Arzt, man bekommt, also du hast ja gesagt, Schlaflabor, dann gibt es die Diagnose und dann gibt es das Gespräch. Und ist diese Maske alternativlos oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die man versuchen kann, versuchen soll? Hast du noch andere Sachen getestet und bist dann am Ende dabei gelandet?
Sehr gute Frage, weil ich genau gerade an der Behebung der Schäden der ersten Behandlung bin, also Schäden in Anführungsstrichen. Ich hatte erst so eine Obstruktionsschiene, die trägt man nachts und schiebt den Unterkiefer nach vorne. Das ist so eine Plastikschiene und die hat so Verbindungen und schiebt den Unterkiefer nach vorne, damit man mehr Platz hinten hat, im Rachenraum. Und die haben bei mir erstmal versucht, es damit zu lösen. Kein Alkohol trinken ist zum Beispiel auch eine sehr gute Idee und auch hat auch sicherlich zu der Entscheidung beigetragen, von mir generell keinen Alkohol mehr zu trinken, weil wenn man Alkohol trinkt, entspannt das System mehr, es kollabiert noch mehr und die Atemaussetzer werden schlimmer. Und bei manchen treten sie dann vielleicht auch erst ein. Und ja, dann habe ich über mehrere Jahre, also als ich die Diagnose erstmal bekommen habe, haben die mir diese Schiene gegeben und dann habe ich bestimmt 2,5 Jahre oder so erstmal diese Schiene getragen. Und dann haben wir ab und zu gemessen und dann sah es zwischendrin so aus, ja, es reicht, könnte gut sein, reicht. Und dann war aber irgendwann, nee, das geht nicht. Also es ist einfach zu schlecht. Wir machen jetzt auch nochmal richtiges Labor. Also wir hatten dann auch erstmal im eigenen Bett nur getestet. Da hast du einfach, wird nur so Sauerstoffgehalt gemessen, hast du nur sowas am Finger. Und irgendwie so ein, zwei Aufkleber auf der Brust, dass du selber zu Hause machen kannst. Und dann bin ich nochmal richtig ins Schlaflabor. Und es gibt auch so eine Seitenschläferrucksack, den ich auch mal probiert habe, wo du so eine Weste anziehst und hinten auf dem Rücken hast du so einen großen Styroporblock, damit du nicht auf dem Rücken schlafen kannst, weil auf dem Rücken ist die Gefahr am höchsten, dass halt die Zunge nach hinten kippt und man so, so komplett in die Apnoe reinschiebt. Und all das haben wir auch probiert im Schlaflabor. Reicht das, wenn ich zum Beispiel meine Obstruktionsschiene mit diesem Rucksack anhab und wir haben gemessen und nee, es reicht nicht. Also ich hatte trotzdem noch viel Schlafapnoe und witzig, also ja, witzig, ja doch, keine Ahnung, ist auf jeden Fall auch nicht unwitzig. Auf jeden Fall hat sich durch diese Obstruktionsschiene, hat sich mein Kiefer so verschoben, dass meine Schneidezähne vorne übereinander sind. Also anstatt, dass sie aneinander vorbeibeißen, die vordere Zahnreihe, wie sich das gehört, sind die genau spitz aufeinander und dadurch sind meine Backenzähne hinten nicht mehr aufeinander. Ne, wenn du
Gott,
jetzt mal so.
okay.
Und das passiert manchmal, nicht immer, aber wenn du diese Obstruktionsschiene trägst, passiert das bei einigen, dass der Kiefer sich dann verschiebt. Und dadurch haben meine Zähne vorne angefangen, sich abzukauen. Und ich habe hinten nicht mehr richtig kauen können, weil die halt nicht mehr aufeinander sind. Weil wenn du vorne die Zähne so aufeinander machst, beißen halt hinten die Backenzähne nicht mehr, vor allem wenn es vorher anders war. Und deswegen trage ich ja jetzt seit ein paar Monaten meine Invisalign-Zahnspange mit 39, weil die Zähne wieder verschoben werden müssen. Und da ist genau das Gleiche im Umgang damit eigentlich. Deswegen ist es eigentlich direkt das schöne nächste Beispiel. Ich könnte jetzt sagen, was eine Scheiße, jetzt muss ich hier diese Invisalign tragen, wie nervig, ich kann nicht einfach essen, wann ich will, ich muss die putzen, Leute sprechen mich darauf an, meine Sprache ist vielleicht nicht perfekt, ist vielleicht auch peinlich, ist. Ja, man muss sie pflegen, man muss da Sachen mitmachen, noch ein Ding mehr. Oder man kann sagen, geil, dass es das gibt, Dankeschön, liebe schlaue ZahnmedizinerInnen, dass ihr sowas entwickelt habt. Wie geil, dass ich nicht mit so Breckis rumlaufen muss. Wenn ich Breckis hätte, würde ich meine Liebe versuchen, dafür zu entwickeln. Also diese, ich weiß, ja, Breckis ist ein Katzenfutter, ich weiß nicht, wie, Brickets, wie heißen diese, egal.
Ja, ich weiß, diese klassischen, die silbernen Dinger.
Ja, diese klassischen Teenie-Zahnspangen. So, wie geil, dass ich diese Invisalign habe. Die meisten Leute, inklusive dir, checken es im ersten Moment gar nicht, wenn man da kein Auge für hat. Ich erkenne es auch erst, seitdem ich selber habe. Und was ein Riesengeschenk, dass ich das einfach machen kann, dass meine Zähne, dass ich jetzt nicht meine Zähne komplett runterbeißen müssen, bis mein Gebiss wieder passt, sondern dass ich vorher mit diesem Ding das verschieben kann, ist doch super geil, dass es das gibt. Und die Alternative ist viel beschissener, deswegen bin ich mega dankbar dafür, dass das so ist. Und umso dankbarer, dass ich so sehen kann, weil mir auch klar ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Also dass es andere Gehirne gibt, die sind nicht so gnädig mit einem. Die suchen weiterhin, selbst wenn man weiß, auf einer rationalen Ebene, dass es gut für einen ist, dass dann trotzdem der Verstand die ganze Zeit Gedanken produziert von, oh nein, und oh, diese scheiß Schiene, und oh, geht die mir auf den Sack, jetzt muss ich wieder das machen. Dieses blöde CPAP-Gerät, oh nee, und ich armer und so. Und deswegen kein Shame dafür, wenn du das hast, weil das hast du ja auch nicht ausgesucht. Machst das ja nicht, weil du doof bist, sondern weil dein Gehirn das halt gerade so machen will. Aber vielleicht ist es trotzdem eine Einladung, sich dann eben zu zwingen, wenn dein Gehirn das nicht von alleine macht, dich zu zwingen und hinzusetzen. Was ist denn alles großartig daran, dass ich gerade eine Invisalign tragen darf? Warum könntest du dankbar sein? Warum ist das Beste, was dir passieren kann? Und da muss man manchmal richtig auf Forschungsreise gehen. Das ist auch, was ich dann in meinen Retreats und so manchmal mache. Nächste Woche geht's wieder auf die 6-Tages-Reise, mein Unfuck Your Mind Retreat. Deswegen denke ich da gerade dran. Ist auch bei Dingen, die einen ärgern, wo der Verstand die ganze Zeit eher das Negative hervorholt in der Bewertung, siehe letzte Folge, mal sich hinzusetzen und wirklich mal aufzuschreiben. Und wenn das noch so an den Haaren herbeigezogen ist, alle positiven Dinge aufzuschreiben daran, dass du jetzt dieses CPAP-Gerät hast. Was ist sogar cool daran, dass du das hast? Warum ist es das größte Geschenk? Und das könntest du auch mit einer Krankheit machen. Dich einfach mal, dein Gehirn produziert wahrscheinlich von alleine die ganzen Gründe, warum das alles scheiße ist. Aber was könnte gut daran sein, dass du jetzt genau diese Erfahrung mit diesem Leiden machst? Was ist der große Gewinn davon? Und da kann man echt erstaunliche Sachen rausfinden und das Gehirn dann vielleicht auch wieder in so ein Gleichgewicht der Bewertung finden. Man muss ja gar nicht dann dazu kommen, wie ich jetzt völlig verblendet zu sagen, wie geil ist das denn? Das ist das Geilste auf der Welt. Wobei es gibt auch ein richtig süßes Video von Jack Black, dem Sänger, diesem berühmten Schauspieler und krassen Sänger von Tenacious D, der auch ein CPAP-Gerät hat und der auch sagt, ey, ich nie wieder ohne CPAP. CPAP ist das Allergeilste. Und die Moderatorin, mit der er spricht, hat auch ein CPAP. Und sie schlagen so ein und sagen, yes, Team CPAP. Und feiern es so voll ab. Ja, aber zumindest sich nicht im Negativen zu verlieren, ist ja schon ein Riesengewinn. Du musst ja gar nicht dahin kommen, dass du sagst, was ein Riesengeschenk. Und auch ich habe natürlich Momente, wo ich auch sage, boah, fuck, Alter, jetzt die Maske, boah. Aber ja, zumindest da in so eine Balance zu kommen darüber, also nicht nur das Negative zu sehen, sondern beides nebeneinander stehen zu lassen und es auch gar nicht final wissen zu müssen, ist schon ein absoluter Gamechanger.
Ja, in der Philosophie haben wir das Bild des Kriegers mit den 2 Pfeilen, ne? Was das angeht, da stecken also 2 Pfeile im Körper. Gegen den ersten Pfeil kannst du nichts machen, der wurde dir von außen reingeschossen. Das ist dann quasi das Sinnbild von der Krankheit, die sich entwickelt, oder von der körperlichen Herausforderung, vor der man steht, oder die Dinge, die sich verändern im Körper. Der zweite Pfeil ist der Pfeil, den wir selbst in unseren Körper schießen, dadurch, dass wir, wie wir unsere Bewertungen dann machen, wie sehr wir dann psychologisches Leid dazu addieren darüber, wie wir die Situation bewerten und darüber, welche Gedanken wir uns darüber machen. Jetzt sind wir natürlich, das muss man fairerweise dazu sagen, hier auf einem Level, was auch im Alltag handelbar ist. Also ich würde sagen, so eine Schlafmaske ist schon ein krasser Eingriff in deine täglichen Routinen. Aber ich würde sagen, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das auch okay. Meine aktuelle Geschichte, also ich war gestern zum allerersten Mal in meinem Leben in einem MRT, wenn ich das medizinchinesisch mir habe richtig von der KI übersetzen lassen, habe ich eine sogenannte Frozen Shoulder für alle Experten, die damit was anfangen können. Ich habe davon vorher noch nie irgendwas gehört. Es war erst Schleimbeutelentzündung so, aber es hat auch was mit Entzündungen zu tun, diese Frozen Shoulder. Auf jeden Fall ist das was, was man jetzt eben durch MRT herausfinden konnte, weil vorher war es so ein bisschen im trüben Fischen. Ne? Ich war bei mehreren Physios und jeder hatte so seine Theorie. Und da ging es mir wie dir, also ich war ja jetzt zum allerersten Mal in so einer Röhre, ich habe das schon oft gehört, ne? Das ist sehr eng, sehr laut, dies, das, habe ich mir gehört, also eng habe ich kein Problem, ich atme dann da so vor mich hin. Was mich überrascht hat, es hat einfach eine Viertelstunde gedauert. Ich habe immer gedacht, das wäre sowas wie beim Röntgen, man ist da drin, dann macht so einmal zoom, dann wäre man da durch, aber man liegt da, also in meinem Fall habe ich da jetzt eine Viertelstunde drin gelegen und ich habe auch immer gedacht, dieser Krach, das wären die Geräusche von rotierenden mechanischen Teilen. Also auch witzig, was das Gehirn so macht, wenn man so Teilinformationen kriegt. Aber tatsächlich sind das einfach so elektronische Geräusche, die man hört, die offenbar produziert werden, wenn diese Strahlen, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das physikalisch korrekt ist, was ich sage, erzeugt werden. Ich hatte dann so einen Kopfhörer auf, aber das war jetzt auch nicht super laut. Also das war alles völlig im Level. Und dann hast du einfach, in meinem Fall hat das noch, also ich glaube, 2 Stunden später war ein PDF mit einem QR-Code in meinem E-Mail-Postfach, wo ich mir dann habe die Bilder angucken können von meiner Schulter und eine Zusammenfassung von dem Arzt, der die Bilder oder der Ärztin, die die Bilder beurteilt hat. Und dieses Medizinchinesisch habe ich dann in die KI geworfen und die KI hat mir dann gesagt, okay, alles erstmal gut, es ist nichts wirklich kaputt, Knochen sind in Ordnung, Sehnen sind in Ordnung, Knorpel ist in Ordnung, alles prima, aber Entzündung, Frozen Shoulder und ja, jetzt muss ich noch so ein bisschen mit meinen Physios in die Recherche gehen, aber da ging es mir wie dir, dass ich gedacht habe, wie krass ist das bitte, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ich bin da hingekommen, ich habe nicht lange warten müssen, also auf den Termin habe ich 3 Wochen gewartet, das ist jetzt aber auch nicht die Welt gewesen, fand ich. Da drin war ich ruckzuck durch gewesen, das war wie so, und die waren auch alle super nett, also ich habe mich wieder raus und habe gedacht, wow, krasse Erfahrung, also das war schon auch besonders. In so einer Maschine, ich war noch nie in so einer Maschine drin, und dann guckt die da in alle Schichten deiner Schulter und dann kann man danach sagen, ja, genau da liegt der Punkt, und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann danach die Behandlung entsprechend aufzubauen, wenn die Diagnose dann schärfer ist und man nicht dann nur so, es könnte das sein, es könnte aber auch das sein, probier mal das, sondern jetzt weiß man, okay, es liegt daran, und dann kann man wirklich dann in die Richtung arbeiten. Und das ist ja auch jetzt was, also ja, die Schulter tut weh, manchmal werde ich nachts, wenn ich da drauf liege, werde ich dann wach vom Schmerz und dann muss ich mich anders legen, und bei gewissen Bewegungen tut die Schulter weh, und natürlich habe ich jetzt seit Wochen und Monaten meine sonstigen Sportarten, also meine Wrestling-Karriere habe ich in meinem Kopf leider schon irgendwie begraben. Mhm. Fitnessboxen werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkehren können, aber ist jetzt natürlich auch schon seit Wochen und Monaten kein Thema. Also alles, was die Schulter krass belastet, lässt man weg. Leichte Bewegungen und leichte Belastung soll man auch weiterhin machen, auch damit sich die Muskulatur da nicht komplett zurückbaut, ist auch klar. Das kann ich auch alles akzeptieren. Und ich merke aber auch dadurch, ich habe ja immer viel Sport gemacht. Und dadurch, dass ich das jetzt so lange vorher war, ich verletzt, ne, da hatte ich die Schienbeinverletzung vom Wrestling, wo ich da auf die Ringecke geknallt bin, weil ich mich dumm angestellt habe. Dann war ich vorher krank gewesen, hatte diese körperliche Fatigue. Also dieses ganze Jahr hat sich bei mir mit leichten Verletzungen und Krankheiten, vorher hatte ich diese ISG-Blockade, heißt es, oder IGS-Blockade oder irgendwie sowas im Rücken, 2-mal reingeschossen, 2-mal wie ein alter Mann da rumgelaufen. Also dieses ganze Jahr ist ausgefallen, wirklich. Dieses ganze Jahr ist sportlich ausgefallen. Und ich war noch nie, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall seit vielen Jahren nicht mehr körperlich so unfit wie jetzt gerade. Einfach, weil ich so lange nichts machen konnte. Das habe ich mit leichten Joggen, Jumping Jacks, Yoga, versuche ich jetzt gerade wieder so ein bisschen Momentum und Schwung aufzubauen. Und merke gerade, und das finde ich auch witzig, Weil ich habe ja immer gesagt, diese Morgenroutine, die ich morgens mache, das ist ein Witz. Also das sind 1,5 Kilometer ins Feld, dann da ein paar Übungen, 1,5 Kilometer wieder zurück und noch nicht mal das. Also es sind knapp 3 Kilometer, die ich da morgens laufe. Das ist ein absoluter Witz. Aber jetzt nach diesen langen Pausen und diesem langen Nicht-Tun ist auch diese kleine Strecke war am Anfang richtig anstrengend und es lief alles so unrund und es hat sich alles so widerständlich angefühlt und es war nicht geschmeidig und es war einfach scheiße. Und dann habe ich so gedacht, so guck mal da, selbst dieses bisschen, wo du immer drüber gelächelt hast eigentlich, ist eine ordentliche Herausforderung für den Körper, wenn er es gar nicht mehr gewohnt ist. Also ist es ja doch gut, wenigstens so ein bisschen was jeden Tag zu machen und im Schwung zu bleiben. Worüber ich aber eigentlich hin wollte auf den Punkt. Und ich
zweimal schon, das ist so geil, ich warte nicht, die ganze Zeit drauf. Ich finde ihn super wichtig und du hast ihn zweimal so angekratzt und hast dann nochmal eine Kurve gedreht. Aber sehr gut, go on, do it
wo
now.
Wo ich eigentlich landen will, ist der Punkt, das sind alles Dinge, die sind absolut handelbar. Also das ist jetzt nichts Lebensbedrohliches, das ist keine krasse Krebsdiagnose oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja auch noch mal ganz andere Level, die dich in Krankheiten treffen und bewegen können. Und das ist uns natürlich bewusst. Wir können natürlich auch nur über das sprechen jetzt hier, was wir jetzt selbst erleben. Und uns ist natürlich bewusst, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe aber diesen und jenen Krebs, wie soll ich denn damit umgehen? Vielleicht können wir dazu auch noch was sagen, aber das ist natürlich was jetzt nicht in unserer eigenen Erfahrung ist. Also uns ist natürlich bewusst, dass wir auf einem Level unterwegs sind, was im Alltag noch handelbar ist und was jetzt uns nicht krass beeinträchtigt, keine krasse Behinderung ist, sondern es sind einfach so Widrigkeiten. Das wollte ich auf jeden Fall
betonen. Also was auf jeden Fall noch mal ganz anderes Level ist, sind so chronische Schmerzen. Also wirklich so chronische Schmerzen, dass du wirklich dauerhaft in krankem Schmerz bist. Also so wirklich den Schmerz, den du hast, wenn du mal kurz falsch liegst nachts, als Dauerzustand. Das ist schon richtig krass. Und ich finde somit das Krasseste, und da kann ich aber auch ein kleines Liedchen von singen. Insofern habe ich auch nochmal eine deutlich im Alltag beeinträchtigendere Erfahrung in den letzten Jahren gemacht. Ist MECFS. Also chronisches Fatigue, myriotisch-endalgisches Fatigue-Syndrom. M und E war falsch gerade, aber FS ist Fatigue-Syndrom. Und da gibt es ja wirklich Leute, und das ist so krass, da fährt das System so runter und kann nichts mehr machen. Die liegen in abgedunkelten Räumen mit Augenbinde auf, Schallschutz, Kopfhörern, können mit niemandem sprechen, können nichts hören, können nichts sehen, weil alles eine Überforderung des Systems ist. Und das zum Teil über Jahre. Und das ist natürlich, Alter.
Da gibt es nicht mal wenige von, ne? Man hört einige von diesen Fällen.
Da gibt es, ist keine absolute Ausnahme. Das wurde jahrelang nicht richtig untersucht nicht richtig erklärt. Und jetzt endlich gibt es was Aufmerksamkeit, weil das sind wirklich Leute, die waren energetisch im Leben und zum Teil 16-Jährige, die das erwischt und dann zack.
Wahnsinn.
Und nix. Und die ganze Familie drumherum auch, die muss ja auch damit dealen. Und da kann man eben nicht dankbar auf die Schulmedizin sein, weil es gibt nichts. Also du kannst einfach nur irgendwie, jetzt Stück für Stück kommt was und vielleicht, es gibt erste Versuche und erste Sachen, die dann zum Teil funktionieren, aber trotzdem kann die Haltung ja immer nur die gleiche sein. Da ist nochmal natürlich wirklich eine ganz andere Situation, weil du halt auch kaum noch Wahloptionen hast. Und einige entscheiden sich dann auch wirklich dafür, das dann zu beenden, weil sie nicht anders können. Sagen, es reicht jetzt und gehen dann in Frieden und alle verstehen das. Und dann ist man halt an dieser Krankheit gestorben sozusagen, auf eine Art. Also es ist super, super krass. Und ich hatte ja eine Light-Version davon, deswegen kann ich auch noch mal ganz besonders da mitfühlen. Und das hatte schon krassen Einfluss auf mein Leben. Und das ist ja irgendwie so, ich glaube, ich müsste jetzt noch mal meine Unterlagen gucken, ich vergesse es immer. Ich glaube, es hat 2018, 2019 irgendwann angefangen. Und da war ich ja noch, das war vor der Handpan, da war ich, also die Begeisterung und das Level, was ich in Handpan gesteckt habe die letzten Jahre, war da ja in Snowboarden und generell in Sport und Bewegung. Also ich habe, keine Ahnung, 7-mal die Woche mindestens Sport gemacht, war 100 Tage im Jahr auf dem Snowboard. So Bewegung war Zentrum meines Lebens, neben meiner Philosophie und Vorträgen und so. Und dann langsam auch anfangen Buch schreiben, war wirklich Bewegung und Körperlichkeit und Sport war meine absolute Leidenschaft. Zu gucken, wie kann ich mich noch wohler mit dem Snowboard fühlen. Und dann kam halt diese Fatigue, wo ich auf einmal, ich hatte Phasen, wo ein Spaziergang von einer Viertelstunde zu anstrengend war für mich. Also wo ich, wenn ich eine Viertelstunde spazieren gegangen bin, mich danach auf die Couch gelegt habe und mein Kreislauf dann zusammengebrochen ist, ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe mich wie leicht krank gefühlt, mein System ist runtergefahren. Und zum Teil haben dann leichte Sporteinheiten dazu geführt, dass ich eine Woche lang eigentlich gar nichts machen konnte. Was dann dazu geführt hat, dass ich dann anderthalb, zwei Jahre wirklich eigentlich im Prinzip gar keinen Sport gemacht habe. Also mal Spaziergänge, mal Kajak gefahren, so ganz seichte Sachen, wo mein Puls nicht, aber so hoher Puls hat eigentlich immer dazu geführt, dass ich komplett gecrashed bin. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich nicht gescheit denken konnte. Das heißt, ich konnte dann nicht an Konzepten arbeiten. Ich konnte dann eigentlich nur auf der Couch liegen und meistens ging es dann ganz gut, dass ich noch irgendwelche Dokus oder YouTube oder sowas gucken konnte. Das heißt, ich habe dann Handpan spielen ging auch manchmal, aber auch oder mal mehr, mal weniger. Und auch da hat mir diese Haltung extrem geholfen. Es gab ein paar Momente, wo ich echt verzweifelt war und wo ich dachte, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Woher kommt das? Das war halt auch noch vor Post-Covid. Das war in einer Zeit, wo keiner da so richtig Awareness für hatte.
Aber gab es denn irgendeine Infektion im Vorfeld? Gab es irgendeinen Auslöser oder kam das einfach so als schleichender Prozess? Oder?
Ich habe es nicht kommen sehen. Also es hat angefangen, glaube ich, mit so einer Erkältung, die nicht wegging. Also das könnte der Auslöser gewesen sein, wo ich wirklich über Monate mich nicht wieder gesund geworden bin. Also wo ich, also nicht völlig, ich lag nicht im Bett, aber ich war so, es ging einfach nicht weg. Und dann bin ich da irgendwann zum Arzt und ja, weiß man auch nicht so genau. Und Teil der Erschöpfung war sicherlich auch die damals dann noch undiagnostizierte Schlafapnoe. Das war ein Teil davon. Ich habe auch nicht genug supplementiert. Also ich hatte einen Omega-3-Mangel. Also ich habe so verschiedene Bausteine gefunden, die alle es besser gemacht haben, aber bis heute auch nicht ganz aufgelöst. Also ich habe immer noch diese Symptome in leicht bis heute, wenn ich manchmal aus dem Nichts, so wo ich gar nicht weiß, woher das kommt. Manchmal, weil ich eine sehr anstrengende Phase habe. Ich habe jetzt nach dem Festival auch sehr genau immer auf meine Energie geguckt, weil letztes Jahr zum Beispiel bin ich nach dem Festival gecrashed. Da ging es erst ganz gut eine Woche und dann waren wir zusammen auf dem Elektrofestival und da hatte ich eigentlich voll die gute Energie, habe es dann aber ein bisschen übertrieben, habe eine Stunde oder so zu lang getanzt schon, wo ich so gemerkt habe, ich hab schon so leichte Symptome gemerkt, aber wollte es nicht so richtig wahrhaben.
Wärst und da du mal war ich mit dann, mir ins Auto gegangen?
Wäre ich mit dir ins Auto, das wäre super gewesen.
Ja, ja, der weiß, das ist die Lebenserfahrung. Ja.
Und andererseits war das natürlich wieder ein mega Learning, so für dieses Jahr noch mal genauer hinzugucken. Und nur weil ich eine Woche nach dem Festival noch nicht gecrashed bin, kann ich wirklich zwei Wochen nach dem Festival, weil das so intensiv ist, genau hinspüren. Und gerade bei Körper, ich habe jetzt bestimmt anderthalb Wochen nach dem Festival bewusst keinen Sport gemacht und erst dann jetzt irgendwann habe ich, das erste Mal bin ich wandern gegangen mit Bella, aber auch schon gesagt, lass eine Mini-Runde machen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nämlich schon eine Stunde weg in die eine Richtung gelaufen bin und mir geht es noch gut und wenn ich dann merke, fuck, das war zu viel und dann gehe ich aber noch eine Stunde, dann weiß ich, dann bin ich drei Tage raus. Und das habe ich halt gelernt und dann jetzt eben noch viel genauer hinzugucken. Und es ist für mich war das ein super krasses Learning, dass ich gemerkt habe, auch das geht. Also auch so eine einschneidende Erfahrung. Und ja, es war immer noch nicht maximal. Also es geht noch viel schlimmer, keine Frage. Aber das kann einen schon in eine Depression stürzen, wenn man von einer Identifikation als Sportler kommt und sagt, das ist meine große Leidenschaft im Leben. Snowboarden, all meine Freunde waren im Snowboarden.
Du hast ja auch Wettbewerb, du warst ja richtig erfolgreich auch.
Also ich hatte Sponsorings, die habe ich dann alle auch, also ich bin da aber auch total im Frieden raus. Snowboarden ging auch noch so halbwegs, weil das ja man kann da sehr gut steuern, wie intensiv. Das ist ja nicht wie Boxen, was du nur auf 10% nicht machen kannst, weil dann kriegst du einfach die Schnauze voll.
Klingelst.
So, aber beim Snowboarden, du fährst ja erstmal einen Berg runter. Also du hast zwar so eine Grundspannung, aber wenn du das gut kannst, ist es jetzt nicht todesanstrengend. Also du kannst es ging noch so halbwegs, aber es war eh zu Ende. Also hat sich auf jeden Fall natürlich für mich angefühlt, auch meine Karriere zu beenden dann mit 35, ist man eh viel zu alt, die Knochen klappern und naja. Aber trotzdem, dass das geht, also wenn ich da nicht im Widerstand bin und sage, alles klar, offensichtlich habe ich die nächsten 4 Tage ein Date mit meiner Couch und ich kann dann gucken, was ich mir angucke. Und wenn ich das dann mir nehmen kann oder irgendwie versuche, mir zu nehmen, ich habe Termine verschoben, abgesagt, auch wichtige Podcast-Termine. Ich bin natürlich zum Glück in einem Job, wo das ging und geht. Andererseits, in einem anderen Job wäre man dann vielleicht krankgeschrieben, dann hast du halt gar keine Termine mehr, dann wirst du halt freigestellt und kriegst eine Zeit lang sowieso Gehalt. In anderen Jobs wäre es wieder gar nicht gegangen, das muss dann jeder in jeder Lebenssituation für sich gucken. Aber für mich persönlich, ganz individuell, war es auch eine super lehrreiche und auf eine Art auch schöne Erfahrung. Also zum einen, diese Verletzlichkeit wirklich zuzulassen, und auch zu kommunizieren, weil ich war halt immer der, der super fit war, super sportlich, ich mich auch darüber identifiziert habe und bei dem immer alles immer gesund und wenn dann nur so Sportverletzungen. Und dann einfach mal auch meiner Mama zu sagen, nee, mir geht's gerade nicht gut, so ich bin schlapp und auch das so auch zu kommunizieren, zu lernen, das nicht nur mit mir selber auszumachen, sondern darüber zu sprechen, war eine riesen Lernerfahrung für mich, das zu haben.
Das in Worte generell zu fassen und auszusprechen und sozusagen zu realisieren. Ja.
Genau, und das nicht nur immer Sunny Boy und bei mir läuft alles und alle sagen mal, das gibt's doch gar nicht, Leander. Nee, dann hatte ich einfach eine krasse chronische Krankheit auch auf eine Art, die bis heute ich nicht genau weiß, was es ist, weil man es sich schwer messen lässt, aber real da ist. Und das war eine total krasse Erfahrung und ich versuche halt dann sehr damit umzugehen und mit dem zu fließen, was dann kommt. Und das bringt mich noch zu einem Punkt, wo ich gerne auch mit dir drüber noch kurz sprechen wollte. Wir haben ja jetzt viel so auch mit akzeptieren davon, dass die Schulter jetzt so ist, akzeptieren davon, mit einem CPAP-Gerät dann zu schlafen. Ich neige sehr dazu, Zustände zu akzeptieren. Und manchmal ist es aber auch gut zu sagen, nee, und jetzt gucke ich mal, ob ich was ändern kann. Weil ich würde wahrscheinlich, wenn Bella mich nicht so gepusht hätte, keine Ahnung, wie lange ich noch einfach akzeptiert hätte, dass ich halt schlecht schlafe und gesagt habe, ach, ich lebe halt in einer Realität, wo mein Schlaf schlecht ist und dann lebe ich jetzt damit und finde meinen Frieden und bin auch relativ happy damit. Aber es kostet ja zum Glück, also oder dann, was spricht dagegen, mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, was wäre denn die Alternative davon? Ich bin mit beidem zufrieden, aber so, wenn es ungesund ist, wenn es dann Gerät gibt, ist doch gut, das mal auszuprobieren. Also so, und nicht nur immer in der Akzeptanz komplett zu verweilen, sondern auch im spielerischen Ausprobieren und im Change-It-Modus auch zu sein und zu sagen, und das hatte ich sowohl mit meiner chronischen Erschöpfung als auch das Mikrofon. Mit der dann Schlafapnoe, aber auch mit der chronischen Erschöpfung hatte ich immer Phasen und habe die auch bewusst gewählt, wo ich gesagt habe, so, jetzt bin ich in der Akzeptanz, ich will jetzt keine Tipps zur Verbesserung mehr hören, ich will jetzt nicht rausfinden, warum es so ist, ich habe jetzt genug geforscht, ich habe jetzt keine Energie mehr zu Ärzten zu rennen, ich war eine Zeit lang so viel bei Ärzten deswegen. Ich will jetzt einfach damit einverstanden sein und vielleicht in einem halben Jahr oder wenn irgendwie dann doch nochmal ein Anlass kommt, dann gehe ich nochmal auf die Suche und dann gehe ich mal wieder in den Change-It-Modus. Aber also mir hat das sehr geholfen, das so zu trennen, zu sagen, so, jetzt gehe ich nochmal auf Forschung, jetzt probiere ich nochmal was aus, jetzt gucke ich mal, jetzt gehe ich nochmal ins Schlaflabor, jetzt finden wir es mal raus, jetzt probiere ich mal, wie das ist mit so einem CPAP-Gerät. Ich will es einfach wissen. So, ich finde auch mit dem anderen meinen Frieden. Ich finde auch meinen Frieden, damit 10 Jahre früher zu leben. Was sind 10 Jahre? Ist eh alles.
Zu sterben.
Abstrakt. Ja, früher zu leben, auch gut. Ich finde es auch in Ordnung, 10 Jahre früher wieder voll zu leben, weil ich die Nächte gut schlafe. Oder auch 10 Jahre früher zu sterben oder was auch immer. Aber wenn es das gibt, ist es auch gut, finde ich manchmal, dann aus der Akzeptanz ich bleibe in der Akzeptanz ja drin, weil ich bin ja schon einverstanden mit dem, was ist. Aber es heißt nicht, dass ich nicht auch gleichzeitig ab und zu tätig werden kann und gucken kann, was kann man denn noch machen? Was gibt es denn für Alternativen? Ja. Gleiche mit so einer Schulter wie bei dir, ne? So eine.
Ja, total wichtiger Punkt. Und das werden wir ja auch nicht müde, immer mal wieder in die Folgen einzustreuen. Bei allem Gleichmut bedeutet das ja nicht, dass man nicht auch in eine Aktion gehen kann. Dass man das jetzt erstmal akzeptiert, wie es ist, aber gucken kann, was für Möglichkeiten hat man denn, dass der Zustand in der Zukunft sich vielleicht zum Positiven ändert aus unserer Perspektive. Und ja, du hast dann noch, also ich finde, du hast noch zwei ganz spannende Punkte gesagt. Also das eine ist Ärzte-Odyssee. Das ist natürlich auch was, ne, wenn du dann in die Aktion gehst und je nachdem, in was für einem Zustand du bist, also wenn ich jetzt mal bei mir zurückdenke an die depressive Phase vor vielen Jahren, die Energiemenge, die dir da zur Verfügung steht, um in eine Aktion zu kommen, ist halt, die ist halt absolut ein geringes Gut, mit dem du sehr gut haushalten musst. Meistens hilft dir da jemand, der dich von außen ein bisschen kickt und sagt, mach das jetzt mal, weil du von selbst gar nicht die Energie hast, dich da aufzuraffen. Das ist das eine. Und das andere ist dann, wenn das dann aber auch dann keinen Erfolg hat, ne? Wenn du dann so eine Ärzte-Odyssee, also du schleppst dich da jedes Mal wieder hin, immer wieder ein bisschen Hoffnung, sie finden nichts, das, gehen sie mal dahin, findet nichts, ich überweise sie mal dahin, findet nichts. Also das ist ja auch, das ist auch was sehr belastend ist, diese Suche, diese Nadel im Heuhaufen finden. Und manchmal gibt es auch einfach keine schlaue Lösung und keine, das ist die Erklärung für ihr Leiden. Das ist natürlich auch dann sehr frustrierend. Und auch da, ne, wenn du es nicht akzeptieren kannst, akzeptiere, dass du es nicht akzeptieren kannst. Ja. Wenn es keine Diagnose gibt, versuch zu akzeptieren, dass es keine Diagnose gibt. Einfach aus der inneren Haltung heraus. Das kann auch zur Heilung dann beitragen, ein Stück weit. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und das andere, was du gesagt hast, da haben wir in den Gleichmutproben auch schon drüber gesprochen, die Identifikation, die wir von uns selbst haben, bevor dieser Umstand, dieser Neue in unser Leben getreten ist. Du dich als Sportler, ich mich ja auch krass als Gesundheitspapst, wir haben ja auch mal in einer Folge drüber gesprochen, wie frustriert ich war, dass mich Covid überhaupt erwischt hat damals, fand ich schon eine Unverschämtheit, wie konnte das sein? Ich war jahrelang vorher nicht krank gewesen. Ja. Und dann hatte ich auch noch diese krasse Fatigue anschließend. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nada, niente. Ja. Das hat mich völlig überrascht. Und danach hatte ich ja immer wieder Vireninfektionen, die mich auch ordentlich von den Socken gehauen haben. Und da hatte ich ja auch so ein Selbstbild-Collision gehabt, weil ich gesagt habe, ich war immer derjenige, der jahrelang einfach hier Eisbaden, Atemübungen, Morgenroutine, Licht, dies, das, Vitamin D, nie krank gewesen. Und plötzlich war ich immer und immer wieder krank. Jetzt nicht schlimm krank, aber schon ordentlich krank. Also so ordentlich genug, um an meinem Selbstwert zu kratzen. Und da darf man auch sehr milde auf diese Bilder gucken, die man von sich selbst einfach kreiert hat. Und auch, was man denkt, was die anderen angeblich in einen rein interpretieren und was die für ein Bild haben. Ne? Enttäusche ich jetzt das Bild von meinen Podcast-Hörern, wenn ich jetzt plötzlich selbst krank bin, weil die denken, Alex ist der Typ, der nie krank wird. Enttäusche ich mich selbst, weil ich von mir denke, ey, Alex hat alles im Griff, das ist der Typ, der nie krank wird. Plötzlich wird er immer krank. Was macht das denn mit mir? Also ich finde, das ist eine spannende Reise, die man dann gehen kann. Da kann man natürlich auch hier, gleiches Prinzip, ne? Wir können drüber lamentieren und sagen, boah, fuck und scheiße und so ist es. Oder wir können sagen, wow, das ist jetzt eine ganz neue Situation. Ich darf einfach mal hinterfragen, was für ein Bild ich jetzt bisher von mir hatte und was mache ich denn jetzt mit diesem Bild? Das ist jetzt offenbar angekratzt. Kann ich trotzdem liebevoll mit diesem Bild umgehen? Kann ich das irgendwie wandeln? Kann ich das Bild ganz gehen lassen? Weil es sind auch einfach nur Bilder und Identitäten, die wir von uns geschaffen haben, die überhaupt nichts mit unserer wahren Essenz zu tun haben, sondern einfach nur Gedanken und Vorstellungen und Ideen, die uns vielleicht von anderen eingegeben wurden oder die wir selbst kreiert haben oder eine Mischung daraus. Aber es ist ja nur Gedanken am Ende des Tages. Und das, wenn dann so ein Selbstbild erschüttert wird, öffnet es tatsächlich ja auch die Möglichkeit, das mal in Frage zu stellen und vielleicht diese Identitäten ein bisschen lockerer zu begegnen und ein bisschen mehr Abstand dazu zu entwickeln. Das kann auch sehr zum inneren Frieden beitragen.
Absolut, ja. Und ich musste auch noch mal an einen anderen Punkt denken, den ich gerne auch, wenn wir über Krankheiten sprechen, hier einmal aufbringen möchte noch kurz, da nämlich auch in unserer Bubble so ganz viele immer sagen, also A, alles passiert aus einem Grund, und B, sogar noch extremer in verschiedenen Abstufungsgraden, jede Krankheit, die du hast, hast du dir selbst manifestiert.
Ziehst
oder
du
hast
dir selbst
du,
ins Leben.
Mhm. So, ne? Also, und das steht auch immer für irgendwas, also wo du in der Disbalance bist. Und wenn einem das hilft, da in die Akzeptanz zu kommen, weil man sagt, ah, alles klar, oder ne, wenn man jetzt, weil man jetzt auf der Couch liegt, weil man krank ist und dann über sein Leben nachdenkt, denkt, oh fuck, ja, ich habe schon ein bisschen viel gemacht, kein Wunder, dass ich jetzt krank bin, und dann irgendwelche Learnings für sein Leben zieht, weil man sagt, ach, ich könnte mal ein bisschen langsamer machen, ist es das überhaupt wert, muss ich das überhaupt, so, also super, ne? Aber wenn man das so ultimativ sieht, dann kann das echt mit Nebenwirkungen kommen, weil dann auch deine Covid-Erkrankung, wenn man jetzt sagt, ah, das hast du nur bekommen, weil du hast da nicht, warst nicht in dem richtigen Mindset und du musst da jetzt was groß für dein Leben rausziehen, und das, dann ist man auf einmal für alles verantwortlich. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Krankheit, da passieren halt einfach Dinge. Ja. So, wenn du halt durch eine riesen Viruswolke läufst, die neu für dein System ist, deswegen war Covid ja auch so krass, weil wir halt keine, und unsere Körper halt keine Antwort drauf hatten, dein Immunsystem war halt nicht vorbereitet darauf. Und dann hast du vielleicht eine fette Ladung abbekommen, weil du halt durch eine riesen Nieserwolke mit voller Erreger durchgelaufen bist, dann kann man halt einfach Pech haben. Dann kann es sein, dass genau diese Krankheit dazu führt, dass du in Zukunft vielleicht ein bisschen anfälliger bist dafür. Hast du nicht manifestiert, hast du nichts gemacht, sondern ist einfach passiert. Genau mit meiner Fatigue. Ich kann überlegen, was ich da für Schlüsse draus ziehe, aber ich kann wirklich reinen Herzens sagen, dass auch diese Schübe kamen in Phasen, wo ich total happy mit meinem Leben war, wo ich auch nicht zu viel gemacht habe, wo ich ganz normal einfach nur da war, im Reinen mit mir und der Welt, und dann kam einfach aus dem Nichts so ein Fatigue-Schub. Und das ist auch schwer dann zu nehmen, man denkt, ey, ich habe doch nichts gemacht. Warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Aber das ist halt einfach so. Und dann kann ich nur in die Akzeptanz gehen und sagen, ja super, ja, es ist jetzt da, und was mache ich jetzt? Aber ich muss dann nicht immer nach dem großen Warum, warum ist das passiert, was muss ich jetzt daraus lernen, und darüber dann verzweifeln und mich im schlimmsten Fall noch zusätzlich selbst verprügeln und sagen, ich hätte das doch verhindern müssen, diese Krankheit, ich hätte doch was tun. Nee, manchmal geschehen einfach Dinge, manchmal passieren Dinge einem einfach, und wir können dann nur gucken, wie wir damit umgehen. Da haben wir noch am ehesten Einfluss drauf. Aber das alles kontrollieren zu wollen, und das könnte vielleicht schon der Cliffhanger für die nächste Folge zu sein, ja, ist ein absoluter Wahnsinn. Sondern einfach sich dem hinzugeben, zu sagen, so, wie gehe ich jetzt damit um? Aber diese Idee, für jeden Scheiß bist du selber verantwortlich. Ich habe mir die Schlafapnoe schon mit 12 rein, also dass jetzt mein Rachen genauso ist, das habe ich mir irgendwie durch Kontraktion, was ein Schwachsinn, Alter. So, wirklich.
Und meine Frozen Shoulder, die habe ich mir auch nicht manifestiert, dafür lege ich die Hand ins Feuer, weil bis vor 2 Tagen wusste ich gar nicht, dass es eine Frozen Shoulder gibt überhaupt.
Genau, das kann doch gar nicht sein.
Also wie soll ich mir
die manifestieren? Wie soll man sich sowas manifestieren?
Ja. Ja, Leute, wir sind am 10.10. in Mainz im Sound Sculpture live mit unserem Podcast. Wir sind am 6. September in Berlin, in der Hauptstadt. Leute, kauft Karten, gleichmutproben.de, wenn ihr uns live sehen wollt. Ihr könnt das Thema, das wir besprechen wollen, geben wir 3 zur Auswahl. Ihr als Publikum wählt das Thema. Es wird wieder jede Menge spontane Dinge geben. In der Literage in Berlin, da geht es um Bücher, da geht es auch um Lesen. Vielleicht gibt es auch was in diese Richtung. Mal gucken, was passiert bis dahin. Seid gespannt. Wir sind es auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, euch da zu sehen und in unsere haarige Affenarme zu schließen. Wenn ihr da seid, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und Lee, vielen Dank
für den Austausch. Und am 6.9. ja, in Berlin, es wird mein letzter Auftritt in den 30s sein. So frisch und jung werdet ihr mich nie wieder erleben. Am nächsten Tag werde ich 40. Alter. Das heißt, also am 6.9. ist wirklich und der 10.10. ist einer der ersten Auftritte in meinen 40ern. Das heißt, kommt am besten zu beidem, dann erlebt ihr noch den jungen, frischen, dynamischen.
Und den alten Abgehalten.
Und dann beim zweiten Mal dann den weisen, der Erleuchtung längst, die Erleuchtung längst erlangten, gütigen Leandros Govindos.
Vielleicht erlebst du auch, wie dir die Gesellschaft immer wieder sagt, Lee, pass auf, ab 40 geht's bergab. Da kannst du dann auch überlegen, ob du daran glaubst oder nicht. Ja.
Don't believe it.
Don't believe it. Yes. Alright, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mögt, lasst uns gerne einen Kommentar da, zum Beispiel auf Spotify oder eine Bewertung auf Apple Podcasts. Haben wir schon, glaube ich, lange keine mehr
bekommen. Wenn euch das gefallen hat, die Gedanken, teilt das gerne mit Leuten in eurem Umfeld, die auch mit irgendwelchen Krankheiten zu kämpfen haben, und dann könnt ihr gemeinsam darüber diskutieren.
Und immer, vielleicht kennt ihr ja jemanden mit Schlafapnoe, dann schickt dem die Folge oder ihr mal. Ja,
genau. Immer gerne dazu schreiben, wenn dich das interessiert. Unsolicited Advice ist immer keine gute Idee. Also zu sagen, hier, du musst das so machen wie die. Geh mal schlauer damit um. Ist nie eine schöne Anlass. Du kannst sagen, hier, wenn du noch mal Interesse hast auf andere Perspektiven, auf CPAP und Schlafapnoe, dann hör dir das an. Immer nur als Angebot, nie als, das musst du hören, machen bei solchen Themen.
Stimmt, ja.
Ja.
Alright, vielen Dank. Bis
das
ganz bald.
Das war Spaß.
Tschüssi. Hablamos pronto. Adios.
Sí, sí, sí.